Null. Hallo und herzlich willkommen zu unserer nächsten Blickpunkt Wahrheit Show. Und heute haben wir den 14. Juli 2018. Mit dabei sind der Serge.
Hallo.
Der Phil.
Hallo.
Der Luke.
Hallo.
Und die May.
Hallo.
Und ich bin Jörg. Hallo. Ja, heute haben wir mal wieder ein kleines Jubiläum. Heute ist unsere 50. Show. Sage und schreibe, wir waren schon mal 50 Mal auf Sendung. Okay, falls jemand interessiert. Gut, ja, und unser Thema heute ist ein Buch von Paul Schreier. Und zwar Die Angst der Eliten. Wer fürchtet die Demokratie? Wir natürlich nicht, oder doch. Und dieses Thema wollen wir heute behandeln, sein Buch. Dazu erstmal kurz zu dem Paul Schreier. Er ist Jahrgang 1977. Ist Autor und freier Journalist und vor allen Dingen unter dem Magazin Telepolis bekannt. Ich glaube, es läuft über Heise. Und er hat mehrere Sachbücher veröffentlicht, vor allen Dingen hat auch zu den Anschlägen von 9/11 und publiziert ja auch Bücher in englischer Sprache und auch Artikel. Genau, und halt das Buch, was wir heute behandeln, ist eins. Und dann gibt es noch ein anderes, was mir jetzt einfällt, ist. Und zwar, Wer regiert das Geld? Und wurde 2016 veröffentlicht.
Und Wir sind die Guten.
Und Wir sind die Guten. Ja, das passt heute, glaube ich, auch.
Auch sehr gutes Buch.
Mhm. Okay. Aber wir haben heute das Buch Die Angst der Eliten vor uns. Genau. Gut, ja. Wie fangen wir am besten an? Ich würde sagen, am besten erstmal so ein bisschen ein paar Begriffsdefinitionen, auch wenn es im Buch manche Sachen etwas später kommen, ist natürlich die Frage, wer sind zum einen die Eliten und wer sind zum einen Reiche? Weil man kann ja da sehr leicht schwarz-weiß denken und da denken, ja, der reiche Nachbar, der mit seinem Porsche rumfährt, ist das der böse Mann von nebenan oder ist das ein böser Mann allgemein? Kann man das so sagen? Oder wäre das schon zu vereinfacht? Und Paul Schreier macht da halt eine ziemlich gute Differenzierung, meiner Meinung nach. Er sagt halt eben, dass es halt nicht unbedingt der Orthopäde von nebenan ist, der einen Porsche fährt und seine 100.000 im Jahr verdient oder 1 Million im Jahr verdient, sondern es geht halt eher um die Reichen, die wirklich ganz oben an der Spitze sind, wie zum Beispiel halt Konzernchefs wie von Siemens oder Porsche zum Beispiel. Oder halt auch von Microsoft Bill Gates oder halt auch ein George Soros heutzutage. Also damit meint er eigentlich die Reichen und das heißt halt, alle, die darunter sind jetzt vom Einkommen her, sind natürlich auch reich, natürlich immer abhängig von der Perspektive, aber die meinte nicht unbedingt, die haben nicht so einen großen Einfluss auf die Politik. Genau.
Also es geht nicht nur ums Einkommen, sondern auch um die Netzwerke, um die Verbindungen von diesen Menschen.
Also das eigentlich eine Machtelite, ne?
Mhm. Mhm. Genau.
Ja, ich fand seine Differenzierung auch sinnvoll. Also was ich sehr schön fand, wie er das rausgearbeitet hat, dass es halt auch nicht unbedingt zum Beispiel um CEOs oder so geht, weil ja oft gesagt wird, so, ja, die CEOs, die sind so steinreich und so. Und natürlich sind die auch steinreich, aber wenn, er gibt, glaube ich, das Beispiel, dass, weiß nicht, irgendein CEO, der dann 1 Million im Jahr verdient, was natürlich irgendwie sau viel ist, aber man muss natürlich auch fairerweise sagen, solche Leute arbeiten sich halt auch oft ziemlich tot und sind den ganzen Tag unterwegs und haben auch eine große Verantwortung. Aber wenn man das halt mal vergleicht mit Leuten, die halt einfach, sag ich mal, ein Imperium geerbt haben, wie jetzt, weiß nicht, Quanz oder so oder irgendwelche Großaktionäre, die halt einfach mal an Dividenden allein schon 1 Milliarde im Jahr ausgeschüttet bekommen, ohne dass sie dafür sozusagen direkt was getan haben. Sie besitzen einfach diese Aktien und kriegen dadurch 1 Milliarde im Jahr. Also das fand ich, hat er ganz schön rausgearbeitet, auch dass man da ein bisschen aufpassen muss, wie man das definiert.
Ja, und zu den Eliten könnte man auch noch sagen, ja, das ist natürlich jetzt gerade die Fußball-WM findet ja heute und morgen statt. Da sind natürlich auch viele Reiche dabei, wirklich Reiche, die 20 Millionen im Jahr verdienen, aber die haben natürlich auch nichts mitzureden, was jetzt gerade im Machtstatus geht. Das wäre ja noch schlimmer, wenn ihr vielleicht ein Özil dann in der Politik mitreden würde. Jetzt nur als Beispiel, jetzt nichts gegen Özil oder so, Özil. Aber jetzt, ja, das wäre natürlich dann auch fatal, wenn die mitreden. Vielleicht machen sie es, keine Ahnung, aber die sind damit halt auch nicht gemeint, sondern wirklich die ganz oben stehenden am Ende. Also ist es nicht unbedingt nur das Geld, um was es geht, sondern halt, wie es genannt wurde von Serge, halt auch die Netzwerke, die dann noch mit hinten dran stehen. Die Eliten sozusagen.
Ja, und da wollte ich sagen, dass der Autor hat das Buch mit einer Studie angefangen. Und ich fand das ziemlich spannend. Also vor einigen Jahren, da wurde eine Studie durchgeführt über regelmäßigen Meinungsumfragen, vor allem von ARD Deutschland-Trend. Da wurden Einsichten der Bevölkerung in 250 oder so Sachfragen abgefragt in der Zeitperiode 1998 bis 2015. Und die Fragestellung war, also diese Ergebnisse, das Ziel war, diese Ergebnisse mit dem Handeln der Regierung in den Jahren danach zu vergleichen. Also was wurde umgesetzt und was nicht. Und da kamen die Autoren zum Schluss, dass je höher das Einkommen von diesen Menschen war, desto stärker stimmten politische Entscheidungen mit der Meinung mit der Befragten überein. Also das heißt, dass
Je ärmer jemand war, desto unwahrscheinlich, auch wenn die Mehrheit, also wenn eine arme Mehrheit sich für ein Ding, eine Sache ausspricht, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Politik das nicht erfüllt.
Genau.
Ja.
Und da ging es nicht nur um die armen Menschen, sondern auch um die Mittelschicht.
Genau.
Also quasi um die meisten Menschen.
Und das war im Rahmen des Armutsberichts, ne, des letzten Jahres,
Ja,
genau.
2017. Dieser Armutsbericht, der kursierte etwas durch die Medien und wurde dann letzten Endes ziemlich zensiert von der Bundesregierung. Also viele negative Sachen, die da drin standen, sind dann gar nicht veröffentlicht worden oder wurden
Verzerrt,
beschnitten,
verzerrt,
verzerrt.
vertuscht, genau. Und ich glaube, diese Umfrage, sie wurde auch durch Bundesregierung beauftragt. Kann das sein?
Jedes Jahr gibt es diesen Bericht und da kam halt nochmal besonders hervor, halt diese Differenz zwischen Arm und Reich und dass halt die Reichen, sage ich jetzt mal, nach unserer vorigen Definition sich einfach gar nicht daran halten, was eben die Mehrheit der Bevölkerung möchte, dass die einfach, ja, dass ihnen das vollkommen egal ist.
Ja, und also das Besondere war halt eben, dass diese Untersuchung nicht nur sozusagen das Gefälle von Arm und Reich untersucht hat, sondern die Leute halt eben auch nach Einkommensklassen aufgeteilt hat und halt ja, sie befragt hat, was ihre Einstellungen sind und dann geguckt hat, wo wurden die umgesetzt. Also sprich, das, was die Ärmeren, also je höher das Einkommen, desto eher wurden eben politische Sachen umgesetzt, die diese Leute wollen.
Ja, aber ich finde das Interessante daran war ja auch nicht nur, dass deren Interessen umgesetzt wurden, sondern dass um es auch mal andersrum zu formulieren, dass bewusst Entscheidungen entgegen des Willens einer Mehrheit getroffen werden. Also dass eben nicht nur bestimmte Meinungen bevorzugt werden, sondern eben andere Meinungen, dass denen quasi gezielt entgegengewirkt wird, obwohl man sich für eine Sache ausgesprochen hat. Und das fand ich persönlich, also man denkt es sich ja dann irgendwie, aber wenn man sich das dann nochmal durch den Kopf gehen lässt, ist das schon ziemlich schockierend.
Das heißt eben, das Volk, was halt wählen geht, jedes Jahr, schon alle 4 Jahre halt eine neue Bundesregierung wählt, hat am Ende gar nichts zu sagen. Also da gibt es auch kein Konjunktiv, sondern es ist einfach so. Egal was die halt dann wirklich wollen, was die Bedürftigkeit ist, sage ich mal, wird gar nicht beachtet von der Elite.
Und das heißt wiederum, dass die Meinungen von den Armen, von der Mittelschicht komplett gegensätzlich zu den Meinungen von diesen ganzen Eliten sind.
Das hat, vielleicht kann man das kurz überleiten, hat vor allen Dingen auch interessant mit dieser direkten Demokratie. Es gibt ja ganz paar Länder, oder ganz paar, ich weiß von der Schweiz, die haben so eine direkte Demokratie, dass man wohl Volksbefragungen stattfinden. Und sein Ansatz war früher auch mal in Deutschland vorhanden, bloß er wurde immer unterdrückt von Anfang an, glaube ich, hin, zur Zeit der Weimarer Republik, dass es nicht durchgesetzt wurde von der damaligen Elite.
Also es genau. Gab ja.
Ja, nee, ich wollte nur sagen, es gab in der Weimarer Republik gab es das Instrument der Volksbefragung, das wurde auch einige Male genutzt. Aber da war eben auch die Schwelle sehr hoch, was die Wahlbeteiligung angeht, damit sowas durchkommt. Und das wurde, glaube ich, fast nie erreicht. Also es war zwar schon ein Instrument, was es gab, aber es war relativ ineffektiv.
Genau, ich glaube, die Schwelle war 50% von allen Wahlberechtigten. Mussten teilnehmen und die Schwelle war nie erreicht und die Ergebnisse waren somit ungültig.
Mhm. Ja.
Und ich glaube, nach dem Zweiten Weltkrieg war das komplett abgeschafft. Mhm. Die ganzen Volksentscheide.
Genau, es gibt zwar im Grundgesetz noch so eine Formulierung, also dass es um die Wahlen geht, da ist dann von Wahlen und Abstimmungen die Rede. Also es suggeriert schon so ein bisschen, vielleicht gibt es auch noch was anderes als Wahlen, aber de facto wird das eben überhaupt nicht genutzt oder es wurde auch nie in ein Gesetz darüber erlassen. Also auf Bundesebene gibt es quasi keinen Volksentscheide.
Das ist eigentlich auch ganz spannend, weil also mir zumindest war das nicht so bewusst. Er verweist da ja auf einen Volksentscheid, den es aber quasi in der russisch besetzten Zone 48 gab, für ein vereintes Deutschland wurde da abgestimmt, was die westlichen Besatzungsmächte eben nicht wollten, was dann quasi so direkt die erste Krise für die westdeutsche Regierung bedeutet hat. Also lässt man das jetzt zu? Ist man so demokratisch, dass man auch im Westen abstimmen lässt, aber man konnte es ja nicht zulassen, weil die Menschen sich zu dem Zeitpunkt natürlich für ein vereinigtes Deutschland ausgesprochen hätten und das aber entgegen der Interessen der Besatzungsmächte war. Und dann ist ja die Frage, wie demokratisch ist unsere Demokratie, wenn sie quasi von Anfang an also nicht mal sowas aushalten konnte, ne? Also wenn es so anfängt, wie demokratisch ist es dann eigentlich?
Und das heißt, dass diese Umfrage, die kam direkt von DDR offiziell, oder?
Ja, von der SED.
Wobei, das war ja noch bevor die DDR gegründet wurde, glaube ich, oder?
Ja.
Ja, aber es war doch die. Ja.
Genau, also das ist ja auch so eine Sache, dass die Bundesrepublik wurde ja vor der DDR gegründet. Und das ist eben das ist eine ähnliche Richtung, wie was May gerade angesprochen hat. Dass halt das Problem war, dass eigentlich alle Deutschen ja ein vereinigtes Deutschland wollten und die Sowjetzonen auch. Aber das war halt eben nicht im Interesse der Alliierten, weil die Westzone halt die ganzen Schlüsselindustrien hatte und die ja sozusagen schon durch die Westmächte besetzt war. Und wenn sie jetzt ein vereinigtes Deutschland gemacht hätten, dann hätte es ja Verhandlungen geben müssen mit der Sowjetunion. Und dann hätten sie vielleicht halt eher noch was verloren. Und deswegen hatten die Westmächte ein Interesse daran, lieber jetzt Westdeutschland geteilt sozusagen zu gründen. Und da spielt halt dieses ganze Thema direkte Demokratie halt mit rein. Also es war von Anfang an, wollten die das halt verhindern, dass es direkte Demokratie gibt, weil ja eben das Volk sonst auf blöde Ideen kommt.
Was eigentlich auch die Grundidee ist, die der auch im Buch aufbringt, die Eliten in Anführungszeichen schon immer gehabt haben, dass eben das Volk nicht dazu imstande ist, rational zu denken und dass deshalb eine Elite vorhanden sein muss, die für das Volk Dinge entscheidet, weil das Volk selber nicht dazu in der Lage ist, über wichtige Dinge zu entscheiden.
Mhm. Ja, das sagt aus. Das sagt auch darüber aus, also wie sie über uns denken, also über die meisten Menschen. Sie sehen uns wahrscheinlich einfach als Herde an, oder?
Mhm. Also ja, wir sind einfach nicht aus der Ansicht in der Lage zu denken und wir machen das für euch, wir kümmern uns.
Wir sind die anderen.
Ja, wir sind die kleinen Schafe.
Und er sagt ja auch, dass es eigentlich also für die Interessen, die hinter politischen Entscheidungen stehen, eben einfacher ist, sich also 11 Politiker zu überzeugen, bestimmte Interessen zu verstehen, als eben eine Millionenbevölkerung. Die lässt sich eben so einfach, man kann natürlich, man sieht es ja auch überall, man kann über Medien viel manipulieren und beeinflussen, aber es bleibt halt trotzdem so eine Unsicherheit, wie weit das geht. Und dann ist es eben einfacher, man verlässt sich darauf, dass man bestimmte Politiker in der Tasche hat, über die Netzwerke und Anreize und das Volk, dem, ja, das ist zu unsicher.
Und eine der Gründe, die er ja aufführt, warum heutzutage die Idee von Volksabstimmungen auch nicht so beliebt ist, gerade in westlichen Ländern, ist eben die Geschichte Deutschlands und des Zweiten Weltkriegs unter Hitler. Und dass man eben davon ausgeht, dass damals eben die Leute, die Mehrheit dann dafür gestimmt hat und dass das dann eben dazu geführt hat, dass das so überhaupt stattfinden konnte, dass Hitler an die Macht gekommen ist. Wobei sie da die Geschichte eigentlich ignorieren, die eigentlich nicht mit Hitler begonnen hat, sondern schon zig Jahrzehnte vorher, in dem eben die deutsche Bevölkerung schon darauf geprimed wurde, aus irgendwelchen Gründen sehr rassistisch gegenüber anderen Völkern sich zu präsentieren. Also Hitler hat eigentlich nur das ausgenutzt, was eben schon in die deutsche Allgemeingut irgendwie eingepflanzt wurde von irgendwelchen Philosophen, die davor schon ihre Werke verbreitet haben. Also das ist so eine der Grundideen, warum man heutzutage so eine Volksentscheidung lieber nicht dem Volk überlassen sollte, weil dann irgendwie was Schlimmes wie Hitler rauskommen
Ja,
könnte.
angeblich.
Angeblich, ja.
Ja, also der andere interessante Fakt ist, dass die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland, sie war ja auch nie direkt von Bevölkerung abgestimmt oder bestätigt worden.
Ja, das Interessante, was er da erwähnt, was ich eigentlich zum ersten Mal so auch gehört habe, ist eben, dass wir hier nicht von einer Verfassung reden, sondern von einem Grundgesetz. Und dass die Idee dieses Grundgesetzes eben schon, wie der Name so, schon sagt, am Anfang kreiert wurde als Grundgesetz, als Basis, auf dem nachher eine Verfassung entstehen sollte. Aber wir haben immer noch ein Grundgesetz, wir haben nicht wirklich eine Verfassung. Das
Ja, also das fand
fand ich
ich auch
interessant.
ganz interessant. Also ich wusste das zwar, das ist ja auch eigentlich ja, relativ bekannt, dass wir eben keine Verfassung haben, sondern ein Grundgesetz. Aber warum genau das eigentlich so kam, habe ich jetzt auch, oder wurde mir zumindest wieder klar, dass man halt gesagt hat, man konnte den Deutschen damals nicht das verkaufen, nach dem Motto, wir machen hier nur eine westdeutsche Verfassung. Weil das wäre ja dann ein Eingeständnis, dass man die Teilung halt hat, ne? Und die Deutschen hatten da halt überhaupt keine Lust drauf. Und dann hat man das halt rhetorisch so gemacht, dass man sagt, okay, wir machen ja jetzt keine Verfassung. Das kommt ja dann, sobald wir wieder, ne, vereint sind, so nach dem Motto, das ist ja dann gleich.
Bis heute nicht
Und
passiert.
genau, und jetzt machen wir erstmal eine vorläufige Verfassung und nennen das Grundgesetz, nur damit wir überhaupt mal was haben. Und also dieser rhetorische Trick sozusagen, das fand ich auch interessant.
Oder halt Framing, wie es dann Schreier in seinem Buch erklärt. Also es ist ein klassisches Framing, halt sozusagen so die Sache zu drehen, dass sie für die Eliten am Ende passt. Und wir damit sagen, ah ja, stimmt, ihr habt ja auch recht, ist ja super, was ihr gemacht habt. Genau. Aber was ich mich jetzt gerade frage, vor was haben die Angst letzten Endes? Oder was haben jetzt diese Eliten Angst, dass wir, wenn wir mitbestimmen würden?
Also die Grundidee ist ja, dass es machtvolle Eliten gibt, die vielleicht auch über viel Geld verfügen und das schon über viele Generationen hinweg und die das auch zwischen den Generationen vererbt haben und die eben durch dieses viele Geld und diese vielen Connections innerhalb der Gesellschaft, in Universitäten, in medizinischen Einrichtungen eben sehr viel Einfluss auf das haben, was dann später in der Politik durchgesetzt wird, eben durch Lobbygruppen zum Beispiel. Und wenn jetzt ein Politiker zum Beispiel von der AfD sagt, dass er irgendwie gegen, was weiß ich, die Reichensteuer ist oder für die Reichensteuer ist, dann ist es wahrscheinlich, wie das auch in den Studien aufgeführt wird, dass eben das, was diese Eliten so geplant haben oder wie sie es eben aufgebaut haben, dass das eher durchgesetzt wird als das, was das Volk eigentlich will.
Ja, sie wollen einfach die existierende Ordnung beibehalten.
Status quo erhalten.
Ja, sozusagen. Status quo. Mhm. Und, ja. Also interessant fand ich auch, dass er sagte, dass fast alle Parteien, mit Ausnahme der CDU, also sie haben in ihren Programmen also quasi solche Punkte, die für direkte Demokratie als Ergänzung des parlamentarischen Systems sprechen. Aber in Wirklichkeit wurde davor nichts umgesetzt. Also ja. Sie sprechen darüber, aber es kommt einfach nichts raus.
Oder auch so ein Widerspruch in sich, ne? Er bringt ja den Lindner als Beispiel, der halt, obwohl es quasi die direkte Abstimmung, die direkte Demokratie im Programm der FDP auftaucht, er sich hinstellt und halt ganz klar sagt, ja, die Partei ist dafür, aber ich bin dagegen. So, also das ist ja auch schon mal ein starkes Stück, also
War es nicht auch Lindner, den er zitiert, der vorher eine ganz andere Meinung hatte und sich dann um 180 Grad gedreht hat, ein paar Jahre später?
Mhm. Ja, das war Lindner gewesen. Aber ja, und das ist ja gerade interessant, gerade vor den Wahlen, da geht es ja auch immer, ich glaube, zu jeder Bundestagswahl seit 20 Jahren, sage ich jetzt mal, geht es ja immer um die Reichensteuer. Ja, wir wollen die Reichensteuer einführen, wir wollen die besser, dass die mehr Steuern zahlen und so weiter. Und bis heute ist nie was durchgekommen. Also das heißt, es werden Slogans kreiert, um einfach die Leute zum Wählen zu motivieren, aber es passiert nichts, wie Serge auch gesagt hat. Also ja, keine Demokratie.
In bestimmten Fragen ist das Volk ja auch halt einfach immer gegen die Interessen der bestehenden Ordnung. Also zum Beispiel sind eigentlich fast alle Menschen gegen irgendwelche Kriege und irgendwelche Auslandseinsätze. Also da gibt es ja auch so irgendwelche Umfragen und so. Und also die Riesenmehrheit, glaube ich, ist da halt immer voll dagegen. Genauso mit NATO, also US-Stützpunkten in Deutschland. Also lauter solche Sachen, wo das Volk ganz eindeutig überhaupt keinen Bock drauf hat. und dann, wenn man da halt, sag ich mal, Volksentscheide machen würde, dann würde das alles überhaupt nicht funktionieren. Dann gäbe es keine Auslandseinsätze, da gäbe es keine NATO hier in Deutschland. Also kein Wunder, dass man das vermeidet. Ja.
Also wir vertreten logischerweise, und ich sage jetzt einfach mal wir, nicht die Interessen der Eliten. Deswegen sollen wir auch nicht ans Board kommen und was sagen können, weil dann würde keine Kriege stattfinden, würde das Geld, was in die Rüstungsindustrie gesteckt wird, auch wenn Deutschland da noch relativ harmlos ist, aber es ist trotzdem sehr viel Geld, das ganze Geld könnte halt dann in soziale Strukturen gesteckt werden. Da fällt mir gerade nur ein, halt Schröder, vor allen Dingen mit seinen Hartz-IV-Reformen damals, oder mit, aber er war ja nicht der Einzige, um halt gegen das Volk halt einfach vorzugehen oder gegen die Bewohner von Deutschland. Und dahinter steckten halt auch wieder Eliten, da ich komme da gleich mit zu sprechen, hat gerade was Stiftung angeht, die Bertelsmann Stiftung mit als beratende Funktion da.
Für die Agenda 2010?
2010.
Genau. Die Bertelsmann Stiftung kräftig mitgemischt und war richtig. Eigentlich, die ganze Idee kam eigentlich von der Bertelsmann Stiftung und wurde dann halt von Schröder präsentiert als sein großer Plan
für 2010. Wirtschaftliche Kräfte oder wirtschaftliche Mächte halt einfach dann die Politik mitbestimmen, um halt dann gerade die SPD, die Sozialdemokraten, die für soziale Rechte stehen sollten und sich einsetzen sollten, halt viele Sachen ausgehebelt haben im Sinne dieser Hartz-IV-Reform damals.
Also da gibt es auch ein paar interessante Zitate, die er angibt. Also vor ein paar Jahren, da gab es ja schon Abstimmungen zu Volksentscheidungen in Bundestag und da gibt es ein paar Zitaten, zum Beispiel vom grünen Abgeordneten Özkan Mutlu, also während dieser Debatte vor der Abstimmung. Und ich zitiere jetzt, ein weiterer Punkt in Ihrem Gesetzentwurf, dem wir nicht zustimmen können, ist, dass Sie verbindliche Volksabstimmungen zu sämtlichen Änderungen der vertraglichen Grundlagen der EU vorsehen. Als proeuropäische Partei lehnen wir diese Regelung ab, da wir die im Grundgesetz verankerte tiefe Integration von Europa wollen. Dass das auch wichtig ist, zeigt sich, wenn man bedenkt, was für eine antieuropäische Stimmung derzeit in vielen Ländern und teilweise auch in unserem Land herrscht. Also das heißt, die Menschen, die dagegen sind, die sind Anti-Europäer. Also das zeigt auch, wie sie die Sprache nutzen, also ausnutzen. Also was heißt anti-europäisch? Also Sie meinen damit wahrscheinlich anti-EU.
Ja. Ja?
Aber wie kann man gegen Europa sein?
Ja.
Es gibt dann noch eine Aussage von diesem Peter Wahl, das ist der ATTAC-Mitgründer. Und er sagt halt, immerhin gegen Arbeitslose und Sozialhilfeempfänger zeigt die Regierung Mumm. Das heißt, also sie sind wirklich einig gegen halt die wirklich bedürftig sind, sage ich mal. Da bilden sie eine Front, um halt dann gegen die vorzugehen, aber halt nicht, wie es sein sollte, dass sie eben denen helfen am Ende.
Und da gibt es noch eine andere Zitat, die ich vorlesen möchte, also vom Abgeordneten Tim Ostermann. Ich glaube, das stammt auch aus, also als diese Abstimmung stattfand zu diesem Gesetz.
Hm.
Und ich zitiere: Unser System, die repräsentative Demokratie, zeichnet sich durch große politische Stabilität aus. Viele Entscheidungen waren zu der Zeit, als sie getroffen wurden, überaus unpopulär. Ich erinnere mich zum Beispiel an die Entscheidung über Westbindung, den NATO-Doppelbeschluss und die Einführung des Euro. Das alles sind allerdings Beschlüsse, die sich recht schnell als Segen für unser Land erwiesen haben.
Ja,
unsere genau. Vorgänger im Bundestag haben damals Rückgrat bewiesen und entgegen der damals vorherrschenden Meinung in der Bevölkerung richtig entschieden.
Mhm. Aha.
Gut, dass wir die US-Raketen hier stationiert haben. Was wäre sonst
geschehen? Ne? Könnte nichts Besseres passiert sein.
Mhm. Ja. Trump hat doch gesagt, Russland ist das Problem. Okay, das ist ein anderes Thema. Ja, also Eliten haben nicht unsere Interessen im Sinn. Die machen nur das, was sie wollen. Vorrangig nur. Genau. Und vor uns kam noch ein Kommentar mit auf. Da geht es jetzt vor allen Dingen um neue, junge Präsidenten. Da haben wir zum Beispiel Macron und natürlich den früheren Obama. Und der hat ja auch dieses Change und Veränderung und Yes, we can und die Dynamik ausgestrahlt und ja, war dann
aber
auch.
Aber hey, wir leben doch auch in einer neuen Zeit und eine neue Zeit braucht neue Politiker.
Stimmt.
Das fand ich auch ein sehr gutes Kapitel, diese ständige Betonung des Neuen und der Bruch mit dem Vergangenen. Und eigentlich ist es etwas, was einem ganz viel Angst machen sollte, wenn jemand so sehr nach vorne guckt und quasi negiert oder schlecht macht, was hinter einem liegt, weil man daraus ja sehr wohl immer eigentlich lernen sollte. Und in der Politik, das schreibt er ja auch, und das kann man, wenn man ein bisschen interessiert schaut, merkt man es ja auch, es ist nie Neues, ne? Es ist immer eigentlich dasselbe anders verpackt und mit vielleicht neuen Nuancen, aber es ist nicht so, dass sich, also Prozesse, Interessen und Fragestellungen sind sich über die Zeit hinweg doch immer sehr ähnlich. Aber jede neue Bewegung oder jede Krise, es kann ja auch eine Krise sein, die heißt, man ist unzufrieden mit dem, was ist, die braucht halt immer, dass was Neues geboten wird.
Mhm. Ja, ich glaube, eben,
ja.
Ich glaube, da hat auch Christian Lindner gesagt und er wird auch in diesem Buch zitiert, dass wir sollen nicht in die Vergangenheit schauen, sondern immer nach vorne und komplett alles umdenken und neue Denkweise haben und quasi unsere Geschichte komplett vergessen.
Ja, das ist auch ein Feature, sage ich mal, was so faschistischen Systemen, und da zähle ich auch den Kommunismus mit dazu, blasphemischerweise halt, sag ich mal, diesen revolutionären Bewegungen halt gemeinsam ist, dass halt immer die Geschichte umgeschrieben wird, umgedeutet wird im Sinne von einer Ideologie und teilweise eben auch dafür geworben wird, die Geschichte einfach komplett zu vergessen und halt in den schönen neuen Sonnenschein zu reiten. Und solche Parolen halte ich also auch wirklich für sehr gefährlich, dass man sagt, naja, ist auch egal mit der Vergangenheit oder wir picken uns da halt nur so ein paar Sachen raus, die uns in den Kram passen. Der Rest wird vergessen, weil dann ist man wirklich der aktuellen Ideologie voll und ganz ausgeliefert.
Ja, keine Geschichtskenntnisse. Ja, nicht nachdenken. Wir haben die Lösung für euch, liebe Freunde und Kameraden und Genossen. Und genau, wir machen das. Schaut euch nicht die Vergangenheit an.
Ja, das ist ja auch gerade hier in den Kommentaren, es funktioniert ja auch so gut, weil die Menschen sich nicht erinnern, ne? Also, weil, also es ist ja, das merkt man ja auch immer wieder, dass Themen in den Medien aufpoppen und wieder verschwinden. Also ich meine, eigentlich müssten wir doch jetzt auch alle hier Rinderwahnsinn haben, zeitlich gesehen, ne? Also so, dass diese Themen, diese Panikmache und das ist ja auch total erschreckend, dass wie kurz unser Gedächtnis zurückreicht und wie schnell wir uns von Themen wieder einfangen lassen und vergessen, was vielleicht für uns bis vor kurzem noch ganz wichtig war.
Ja, das finde ich noch ein sehr guter Stichpunkt mit. Gerade Medien spielen ja eine ganz große Rolle. Früher, ja, haben sie natürlich auch schon eine Rolle gespielt, aber jetzt gerade mit dem Internet seit 20, über 20 Jahren ungefähr, kam hier halt immer mehr in den Vordergrund, dass eben die Medien, die halt auch Medienmogulen gehören. In Deutschland fallen mir jetzt keine Namen ein. Ist zum Beispiel Rupert, müsste glaube ich der Englische sein, oder aus Australien der. Und die können natürlich dann auch, das sind die Elite, oder auch ein Teil dieser Elite, können natürlich dann auch ihre Meinung sehr stark vertreten. Sei es halt schriftlich über Magazine, Spiegel, Stern, FAZ und so weiter. Und natürlich auch über Fernsehen. Und natürlich heutzutage darf man nicht vergessen, ja, ein Zuckerberg oder Zuckerberg hat natürlich auch einen großen Einfluss mit seinem Facebook letzten Endes. Und ja, damit kann man sehr leicht Stimmung machen, sehr leicht Sachen filtern, heutzutage auch mit Algorithmen halt Sachen nicht in den Vordergrund spielen lassen, wie alternative Medien. Man kann die gut unterdrücken sogar, oder Google zum Beispiel, und damit kann man eben gut das Volk lenken und steuern.
Ja, im Sommer 2017, da wurde dieses Netzwerk-Durchsetzungsgesetz verabschiedet. Und da sind jetzt diese ganzen sozialen Netzwerke, inklusive Facebook, verpflichtet, innerhalb von 24 Stunden irgendwelche verstoßende Inhalte zu löschen. Also alles, was mit Hate Speech, Hassrede sozusagen zu tun hat. Und wobei Hassrede ist nicht wirklich definiert, also was das wirklich ist. Und zu Hassrednern werden ziemlich oft irgendwelche politische Abweichler. Und sie werden alle pauschal als Hassredner.
Also
Und es
alles,
wird. Nee, sag schon.
was halt der Regierung oder der Elite nicht in den Kram passt, kann dann als Hassrede bezeichnet werden.
Ja, und vor allem, das ist ja auch also so inflationär, also das ist ja wirklich, da muss man wirklich auf die Sprache gucken, weil Hass, das dröselt er ja auch so gut auf, finde ich. Hass ist ja etwas, das ist ein so negatives Gefühl. Wenn du dich dem Hass hingibst, bist du irgendwie auch so ein bisschen ein Versager, weil du jegliche, also Vernunft quasi verlierst und so total emotional gesteuert bist. Also es ist so eine, also es ist einfach wieder ganz spannend. Da wird nicht von Zorn und nicht von Wut geredet, weil das sind Sachen, die kann man verstehen. Manchmal versteht man, dass jemand anders auf etwas wütend ist. Da denkt man, ja, ich wäre jetzt nicht wütend, aber ich verstehe es. Aber Hass ist halt so negativ besetzt. Dafür kann man gar kein Verständnis aufbringen und ja, und gleichzeitig wird der Begriff so sinnentleert, weil er so inflationär einfach benutzt wird.
Mir fällt da nur das Bild ein, gerade wenn es um Medien geht, das wie bei im Film von George Orwell oder in seinem Roman, da hat jemand da die Nachrichten durchschaut und dann umschreibt und dann verschickt wieder, damit die halt dann so präsentiert werden und halt Sachen gefiltert werden.
Und jetzt auch nochmal aus den Kommentaren, das würde ich gerne aufgreifen, das ging mir gerade auch durch den Kopf, Angstmache durch False Flag Terror und Groupthink. Er schreibt ja auch an einer Stelle, dass eigentlich ein demokratisches System ein psychisch reifes oder gereiftes System ist, das eben stark genug ist, Ängste auszuhalten, weil Ängste machen unsicher und nehmen Urteilsvermögen, machen abhängig und führen eben dazu, dass Gesellschaften sich radikalisieren. Und es wird ja immer gesagt, dass ein Zeichen für ein demokratisches System ist die freie Presse. Und das würde ja eigentlich auch heißen, dass eine freie Presse eigentlich im Sinne eines so psychisch reifen Systems handeln würde, dass es halt eben dem Menschen keine Angst macht, sondern informiert und aufklärt und die Basis schafft, dass man sich eben vernünftig über Dinge unterhalten kann oder eben wirklich Hintergrundinformationen bekommt. Und was bei uns passiert, ist ja sehr wohl eine Angstmache dadurch, dass es halt einfach so völlig unausgewogen ist.
Und Beispiel für so eine Angstmache sind natürlich der Anschlag am 11. September 2001 und was uns Deutschland betrifft natürlich gerade die ganze Flüchtlingskrise, die dann bewusst eingesetzt wird. Und natürlich auch von einigen Parteien. Vielleicht können wir dazu überleiten, gerade zur AfD. Ja, was ist denn mit der? Also zum einen könnte man sagen, ja, die ist mit rechts, aber Paul Schreier hat das meiner Meinung nach auch sehr gut gemacht. Die greifen natürlich viele kontroverse Themen auf, aber im Grunde genommen stecken dort halt auch Personen dahinter, die halt eigentlich sich zum einen von Wahlprogrammen nicht viel unterscheiden von den anderen Parteien und halt die Führungsperson, ich glaube, der hat auch von Storch genannt, die halt auch dann große Verbindungen zu großen Wirtschaftsunternehmen haben. Also
ja, die Spitzenkandidatin Alice Weidel, sie hat ja früher für Goldman Sachs gearbeitet.
Oh.
Also das sagt schon viel aus.
Mhm.
Und sie kam ja erst später dazu, glaube ich.
Mhm.
Und ich glaube, sie versuchen, also AfD versucht mit solchen kontroversen Themen wie Flüchtlinge oder Euroabschaffung einfach Menschen anzuziehen.
Mhm.
Aber wie du gesagt hast, im Grunde vertreten sie die Interessen von derselben Eliten.
Ja. Mhm. Wobei sie... Luke, nee, sag du.
Nee, weil also ich habe zu dem Thema auch eine Kritik an dem Buch,
mhm.
weil also was mir auch, ich finde, er hat das da in vielen Dingen recht, die er schreibt über die AfD, aber was mir so gefehlt hat, und ich glaube, das liegt daran, dass der, also ich finde, der gute Herr Schreier schreibt eben sehr stark aus einer linken oder sozialistischen Perspektive, also so ein bisschen so die Nachdenkseiten, sag ich mal, ideologische Brille. Also er sieht halt immer sehr stark den Unterschied zwischen Arm und Reich und zwischen Klassen und sieht alles immer sehr auf der finanziellen Ebene.
Mhm.
Und ich glaube, dass er und viele, die von der linken Seite kommen, halt Probleme haben, die AfD zu beschreiben, weil da ein gewisser Widerspruch ist. Ne? So nach dem Motto, wenn das die armen, abgehängten Wähler sind, die AfD wählen. Warum tun sie das denn, wenn die so ein wirtschaftsliberales Programm haben und so ein wirtschaftsfreundliches Programm? Mhm. Und die haben, also ich glaube, die meisten Linken können sich einfach keinen Reim drauf machen und kommen dann eben dazu, dass sie sagen, ja, die haben Angst oder die sind zu dumm oder was weiß ich. Aber ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt fehlt da in diesem Bild und das ist, dass das einfach in Deutschland und auch in anderen Ländern keine konservative Stimmung mehr, keine konservative Gesinnung in den Parteien mehr gibt, die konservative Meinung wird nicht mehr abgebildet. Also selbst die CDU oder die CSU können das halt nicht mehr bedienen und in anderen Ländern ist es ähnlich. Und ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Grund ist, abgesehen von irgendwelchen finanziellen Sachen und Flüchtlingen und so, dass halt viele Menschen diese Parteien wählen, weil sie halt sagen, wir sind konservativ und wir sind zum Beispiel, finden es halt nicht so toll, dass der Staat uns alle irgendwie bevormundet und uns vorschreibt, dass wir irgendwelche Gendersprache benutzen müssen und dass wir hier nicht mal irgendwie offensichtlich unsere Meinung sagen können und zu bestimmten Themen. Diese ganze politische Korrektheit und auch, dass dann so Sachen, ne, dann irgendwelche Grünen, die man wählt CDU und was kriegt man? Man kriegt halt Windräder und Homo-Ehe. diese ganz natürliche konservative Haltung, die es halt gibt in der Gesellschaft, die kommt halt nicht zu Wort. Und da, glaube ich, liegt auch ein großer Grund, warum die Leute halt Le Pen und AfD und so wählen. Und ich habe so den Verdacht, dass Schreier und halt andere Linke das nicht sehen können, weil das eben ihrer gesellschaftspolitischen Vorstellung widerspricht. Die sehen das halt anders, ne? Und sie können das immer nur auf dieser Finanzebene sehen. Und das fand ich, hat mir so ein bisschen gefehlt, dieser Aspekt.
Mhm. Ja, richtig.
Macht das Sinn?
Ja, macht Sinn, durchaus. Das ist halt vor allen Dingen auch der ganze liberale Einfluss, oder? Also es wird alles liberaler, alles wird irgendwie aufgeweicht und keine Partei hat auch mehr Werte, wie ich halt vorhin auch sagte, halt die SPD, da hätten sich einige im Grab umgedreht, als halt Schröder halt anfing, halt die Hartz-IV-Reform durchzusetzen.
Ja, Ja, also auf jeden Fall denke ich, dass dieses ganze Flüchtlingsthema und dieses Ausstieg aus dem Euro, das ist nur eine Fassade. Das ist nur eine Fassade, um Menschen anzuziehen. Weil er sagt auch, dass das Thema Flüchtlinge, das kam erst Ende 2014 in das AfD-Programm und davor war nie die Rede.
Klar, ist
Also,
dann
ja.
ist ein guter Wählergewinn. Letztendlich ist ein brisantes Thema, es regt viele auf, teilweise natürlich auch berechtigt und dann können die es halt mit aufnehmen. Es geht, und letzten Endes geht es halt darum, er hat es glaube ich auch beschrieben, der Paul Schreier, halt eben zum einen halt die Massen abzulenken und halt einfach Feinde vorzugeben, damit sie halt sich darauf fixieren und alles andere halt vergessen. So ein Hauptfokusthema, so im Hintergrund laufen dann wieder ganz andere Sachen ab.
Ja, also dass Menschen einfach ihre Wut auf Flüchtlinge projizieren können. Ja, weil Flüchtlinge sind sichtbar, sie sind greifbar, sie sind da, sie sind für viele fremd. Und ja, und dann wird genau dieses Thema in den Mittelpunkt gestellt.
Plus man konnte sich halt noch Pegida einverleiben, ne? Also dass man einfach andere Sachen, das war ja zeitlich quasi ungefähr, passte das ja zusammen, schreibt er auch, also dass du dadurch halt einfach auch noch andere Wähler mit abholen konntest.
Aber die sind genauso ne neoliberal. Also Gauland und ich glaube die ganze Partei, die sind zum Beispiel auch gegen Vermögensteuer. Und ja, also im Grunde ist deren Programm nicht viel anders.
Mir ist dann noch eingefallen, als ich das Buch gelesen habe, dieses Gauland, der kam ja auch ziemlich am Ende. Die Frauke Petri wurde ja abgesetzt. Und dann kam ja, glaube ich, die eine Frau, wie hieß sie, weiß das jemand?
Alice Weidel, meinst du?
Ja, ich glaube, die Alice Weidel.
Ja.
Und halt Gauland. Und Gauland repräsentiert für mich halt so diesen. Ich sage, okay, da muss es absolut nicht sein, wie so den klassischen Führer irgendwo, hat diesen Mann, das Starke und hat dann die Weidel halt so etwas, das Weichere, das Weibliche. Das hat bewusst halt zwei Funktionen halt, die halt eher vielleicht jetzt rechtslastig sind oder sehr konservativ, sage ich mal, halt dann auch eher den Gauland wählen würden, meiner Meinung nach. Dass einfach zwei Figuren vorne stehen.
Ja, ein weiterer Kritikpunkt vielleicht am Buch, den ich hier an der Stelle vielleicht erwähnen will, ist, er schreibt zwar darüber, dass dieses Teile- und Herrsche-Prinzip anscheinend immer noch sehr gut funktioniert, eben auch durch diese Flüchtlingskrise, aber die Frage, die er irgendwie nicht beantwortet in dem Buch, ist, was denn überhaupt die Lösung sein soll. Er spricht viel von Revolutionen und dass durch Revolutionen dann Dinge oftmals ins Rollen gebracht wurden, die auch positiv waren. Und am Ende hört das Buch ziemlich abrupt auf und der Leser fragt sich dann ja, was ist dann die Lösung? Was soll Otto Normalbürger machen?
Ja, das einzig Konkrete ist so ein bisschen dieser Verein Mehr Demokratie, ne? Also die sich halt für mehr direkte Demokratie einsetzen. Da geht er ein bisschen ausführlicher drauf ein, wie sowas aussehen könnte. Aber es stimmt schon. Also man wird so ein bisschen zurückgelassen. Ah, wenn du uns das alles zeigst, was alles so schlimm ist, dann wären jetzt irgendwie so ein paar Gedanken dazu, was man anders machen könnte, wünscht man sich dann doch.
Na gut, in seinem anderen Buch, Wer regiert das Geld? Also da geht er schon auf das Thema zum Beispiel von Geldschöpfung. Ja, dass das ein großes Problem ist und vielen ist unbekannt, wie Geldschöpfung funktioniert und dass die Geldschöpfung in Wirklichkeit quasi das Fundament vom ganzen System ist.
Okay, wir haben einen Anrufer. Ich probiere ihn mal reinzunehmen. Hallo? Hallo, Anrufer.
Ich bin es.
Hallo? Wer bist du?
Hallo?
Wer ist ich?
Der Luke.
Ah ja.
Ach, hallo Luke.
Dann
Der Computer
zweimal.
war abgestürzt.
Was? Okay. Ja, Luke, was hast du denn zu sagen?
Ja, ich habe zwar nicht zugehört, weil der Computer abgestürzt war, aber was ich schon immer sagen wollte, also jetzt bist
Gut.
Wir haben gerade über die Lösung geredet und dass im Buch nicht wirklich eine Lösung für die ganze Sache präsentiert wird, sondern der Leser kommt am Ende mit einem Fragezeichen davon und fragt sich, ja, was kann man denn da machen? Und er redet von Revolutionen hier und da und dass ab und zu auch Revolutionen zu positiven Dingen geführt haben. Und die Frage ist halt, was kann ein Otto Normalbürger dann machen? Oder nachdem er das Buch gelesen hat.
Ja, also ich glaube, das ist wirklich ein Grundproblem und ich bin da halt immer sehr skeptisch, was irgendwelche Revolutionen angeht. Und er sagt, glaube ich, auch irgendwo so nach dem Motto, man muss diesen Kampf halt kämpfen und man hat noch nie irgendwas umsonst bekommen und so. Und es stimmt ja auch irgendwo, aber wie gesagt, ich bin da ein bisschen skeptisch und wir haben ja auch schon eine Show gemacht zum Thema politische Ponerologie.
Ja.
Und da wird halt auch klar aus dem Buch und aus der Geschichte heraus kann man das auch nachvollziehen, dass eigentlich solche Bewegungen, die irgendwelche radikalen Veränderungen herbeiführen wollten, halt meistens ja nichts Besseres erwächst. Und ich glaube auch, dass gerade was dieses Thema Ungleichheit angeht, es ist einfach ein sehr tiefgehendes Thema. Ne? Das hat jetzt auch nicht nur was mit dem aktuellen System zu tun oder so, sondern eine Ungleichheit scheint so ein bisschen so ein, fast schon wie so eine Art Naturgesetz zu sein, dass sowas entsteht. Und natürlich kann man versuchen, das einzudämmen und das darf nicht zu große Extreme und so annehmen, aber ich glaube, es ist auch illusorisch zu denken, sag ich mal, nur wenn man jetzt sagt, wir sind jetzt eine Demokratie, dass dann halt jeder Bürger irgendwie gleich viel zu melden hat oder alles immer demokratisch abläuft. Also ist man nur so blöd gesagt, wenn man jetzt sagen würde, okay, die bösen Konzerne, wir schaffen die alle ab, wir enteignen die alle. Gut, dann ist der Staat halt die große Macht, ne? Und ist der dann plötzlich demokratisch? Also siehe Sowjetunion oder DDR. Also wenn man sowas durchzieht, hat dann der Bürger plötzlich mehr zu melden. Also es werden immer Mechanismen gefunden werden, halt, dass ja, bestimmte Dinge durchgesetzt werden und nicht jeder kann da mitreden. Also ne, das heißt jetzt nicht, dass man das gut findet oder so, aber man muss halt auch ein bisschen den Fakten ins Auge blicken. Und wenn man jetzt halt, sag ich mal, so einen utopischen Gedanken hat, irgendwie, wir wollen jetzt eine Welt schaffen, wo alle wirklich demokratisch gleich viel zu melden haben und arm und reich sitzen an einem Tisch und so. Und das, ja, und wenn man eben so einen Gedanken hat und es ist halt aber tatsächlich extrem unrealistisch, weil die Menschheit einfach nicht so funktioniert, dann kann man nur mit Gewalt versuchen, sowas hinzukriegen und dann endet man halt doch wieder im Stalinismus oder im sonst wegen utopischen Ideen, was da halt schon alles passiert ist, ne? Oder irgendwelche Technokratie, wo man dann denkt, mit die Wissenschaft kann es richten und also es ist halt nicht so einfach.
Also ich bin der Meinung, dass solange wir diese ganzen Prinzipien von Ponerologie und die Natur von Psychopathen nicht verstehen, dann werden wir auch keine Lösung finden.
Ja.
Weil diese ganzen Bewegungen und Revolutionen, also meistens basieren sie auf gewissenhaften Prinzipien und Gedanken. Die Menschen wollen ein besseres Leben, sie wollen was verändern zum Besseren. Ja? Aber diese ganzen Revolutionen und Bewegungen, sie werden ziemlich schnell polarisiert. Ja? Das heißt, dass Psychopathen übernehmen ziemlich schnell die Führung in solchen Bewegungen. Und dann, ja, und dann wird nichts daraus.
Das muss nicht immer unbedingt immer geplant sein von tiefem Staat, sage ich jetzt mal, zu dem kommen wir dann gleich. Das ist einfach ein natürlicher Faktor von eben charaktergestörten Menschen, dass es halt solche Gruppen anzieht, um halt dann diese zu übernehmen. Es kann natürlich dann auch sehr wahrscheinlich auch Geheimdienste dahinter stehen, aber dann von Psychopathen ist einfach das Talent, die zieht das an, die können Leute beherrschen und halt steuern und die kommen halt dann an die Macht.
Und von der anderen Seite natürlich die Schwächen der menschlichen Natur. Ja? Das und unsere christliche Programmierung, also dass die meisten Menschen ziemlich naiv sind, der Gott hat uns alle gleich erschaffen und deswegen deswegen können die meisten Menschen einfach nicht vorstellen, ja, dass solche Menschen so agieren können. Ja,
ja und es ist, glaube ich, auch sehr attraktiv für die Menschen, solchen Leuten zu folgen, weil halt ihnen immer irgendwie das Blaue vom Himmel versprochen wird. Ne? Und das ist halt ein großes Problem. Das schreibt Lobatschewski in der politischen Phonologie ja auch, dass es halt gerade, wenn es auch Ungerechtigkeiten gibt in der Gesellschaft, dass dann die Leute halt gerne auf sowas anspringen. Und mir fällt jetzt nur als Beispiel ein, was ja auch diskutiert wird, ne, das bedingungslose Grundeinkommen. Also das Gute kann man ja auch drüber streiten, ob das jetzt gut ist oder schlecht. Aber es ist halt auch wie so eine Idee, die vielen suggeriert, ah, dann muss ich ja nicht arbeiten. Ne? Oder ich kann hier nur das machen, worauf ich Lust habe und alles ist easy. Und das ist ja, sind ja solche Sachen, die immer wieder versprochen werden. Ne? So, hier folge dem unserer großen Revolution und danach ist alles besser, dein Leben ist toll, du musst dich nicht mehr anstrengen und alles ist irgendwie super. Ne? Und das Leben ist halt einfach nicht so. Ne? Das Leben besteht auch in Leid und Wachsen an Herausforderungen und an Schwierigkeiten. Aber die pathologischen Leute verkaufen halt immer diese Illusion, hier mein Programm ist das einzig Wahre und wenn du das durchziehst, dann haben wir ein System, in dem ist alles easy. Aber so läuft es nicht.
Ja, das ist auch das andere Problem, also diese Schwächen der menschlichen Natur. Also viele Menschen, die sind auf eine externe Autorität einfach angewiesen. Ja? Mhm. Also laut Bob Altemeyer, der diese autoritären Mitläufe untersucht hat, also dass 40-50% der Bevölkerung braucht diese externe Autorität, also eine autoritäre Figur, die ihnen sagen würde, ihr müsst das und das machen und dann fühlen sie sich sicher. Ja?
Das Problem entsteht halt dann, wenn diese autoritäre Person eben eine Person ist, die eben pathologisches Gedankengut in die Leute da irgendwie rein infiltriert.
Ja, und nicht nur das, also die Menschen, die vielleicht früher imstande waren, ein bisschen kritischer zu denken, sie verlieren auch diese Fähigkeit. Mhm. Ja?
Jetzt habe ich eine Szene aus der Matrix. Ich glaube, die passt jetzt gerade ganz gut. Dann können wir auch ein bisschen nochmal das Bildungsthema ansprechen. Ich spiele das mal kurz vor. Kennt garantiert viele.
Es ist eine Scheinwelt, die man dir vorgaukelt, um dich von der Wahrheit abzulenken.
Welche Wahrheit?
Dass du ein Sklave bist, Neo. Du wurdest wie alle in die Sklaverei geboren und lebst in einem Gefängnis, das du weder anfassen noch riechen kannst. Ein Gefängnis für deinen Verstand. Dummerweise ist es schwer, jemandem zu erklären, was die Matrix ist. Jeder muss sie selbst erleben.
Genau, das war ein Auszug aus dem Film Die Matrix und da hat der Morpheus gerade mit dem Neo gesprochen. Und ich denke, es passt ganz gut, dass man halt wirklich irgendwo wie so ein Sklave ist heutzutage. Man kann sich natürlich versuchen aufzulehnen, aber das wird wahrscheinlich schwierig werden oder es ist schwierig, einfach dann in eine große Masse zu finden, die halt dann wirklich was verändern kann. Und okay, jetzt ein bisschen philosophisch, man kann halt nur an sich selber irgendwie arbeiten und halt was verändern.
Genau, ich glaube auch der große Widerstand auf dem Weg zur Veränderung ist vor allem auch man selbst. Und weil es immer schwierig ist, an sich selbst im Kleinen zu arbeiten und im Kleinen Dinge zu verbessern. Und dann die Verlockung sehr groß ist, dass halt irgendein Führer oder irgendeine neue Bewegung oder was weiß ich, dann die Dinge richten kann. Ne? Und das ist halt auch eine der Illusionen, glaube ich, die von pathologischen Elementen uns halt immer wieder eingeimpft werden, dass es von außerhalb die Veränderung kommen kann und die sozusagen einen befreit und rettet. Aber letztlich kann es nur durch harte Arbeit im Inneren passieren.
Und da kannst du jetzt eigentlich wieder den Bogen zur Bildung und zu den Universitäten schlagen. Die Arbeit an einem selbst, die hat ja auch was mit Lernen und Wissen aneignen zu tun. Aber was für ein Wissen eignest du dir an, wenn du dich darauf verlässt, dieses Wissen an der Universität zu erwerben und halt zum Beispiel die Bertelsmann Stiftung, Institutionen wie das Zentrum für Hochschulentwicklung fördert, das halt dafür sorgt, dass Universitäten zunehmend dazu übergehen, wie Konzerne organisiert zu sein. Wie unabhängig ist Lehre dann und wie unabhängig ist das Wissen, was ich da erwerbe? Das passt dann wieder ganz gut zusammen.
Ja, das ist ja meiner Meinung nach ganz wichtig. Gerade die Wissenschaft hat ja den Anspruch, unabhängig zu operieren und unabhängig zu sein. Und wenn natürlich da Konzerne dahinter stehen, die Geld fließen lassen, und da gibt es ja dieses einfache Gesetz der Reziprozität, dass man einfach, wenn jemand was gibt, dann etwas zurückgeben möchte, und wenn die Firma Geld gibt, dann spricht man natürlich auch im positiven Sinne der Firma. Das mag dann auch vollkommen unbewusst ablaufen. Von daher finde ich das vollkommen verkehrt, dass zum einen, man kann das natürlich auch kritisieren, dass es Studienarbeiten gibt, dass Studenten halt ihre Diplomarbeiten für Firmen schreiben. Also find ich persönlich nicht gut, man kann mich da gerne kritisieren. Das gehört einfach nicht dazu, weil das ist nicht im Sinne der Wissenschaft. Und natürlich, ja, Wenn immer mehr Geld reingeflossen kommt, und eine Hochschule sollte unabhängig sein und sollte einfach von Staat finanziert sein, um einfach diesen Wissenschaftscharakter bewahren zu können.
Damit sie auch selbst entscheiden können, was zum Beispiel in das Studiumprogramm aufgenommen werden kann.
Genau.
Weil ich glaube, aktuell werden da meistens Fachidioten ausgebildet. Ja? sowas wie solche grundlegende Kenntnisse über menschliche Psychologie, ja, über unsere Geschichte, also nicht verzerrte Geschichte. Also sowas gibt es einfach nicht mehr.
Ja, und die Geisteswissenschaften, die eigentlich das leisten oder traditionell geleistet haben, die sind halt, wie wir auch schon mal festgestellt haben, halt sehr stark von der ganzen postmodernen Ideologie verseucht, wenn man so will. Ja. Und dort wird halt eben einfach blinder, völlig grotesker Aktivismus gefördert in weiten Teilen. Und statt dass man wirklich über zum Beispiel große klassische Literatur und so halt diesen wichtigen Themen nähert, diesen grundlegenden Themen, was ist eigentlich das Böse und was macht das gute Leben aus und solche grundlegenden Themen. Ne? Und
ja, Ethik zum Beispiel.
Ja.
Und stattdessen werden da irgendwelche Instituten über Genderforschung oder weiße Mann-Forschung erschaffen, ja?
Ja, oder man zensiert Shakespeare oder Goethe, weil er irgendwie frauenfeindlich angeblich ist.
Man muss in Gender Mainstream schreiben.
Genau. Das wird jetzt hier aber wieder so ein bisschen cis-heteronormativ, ne?
Oh, es tut mir leid.
Aber das passt eigentlich auch ganz gut nochmal zu dem, was ich vorhin gesagt habe, weil das sind halt auch wirklich Themen, da regen sich die Leute auch zu Recht auf, und das sind eben teilweise auch Gründe, warum die Leute anfangen, rechte Parteien zu wählen, meiner Meinung nach. Ne? Also, weil alle anderen nehmen das ja alles so hin, den ganzen Quatsch.
Ja. Es gab auch vor vielen Jahren halt auch vor allen Dingen Bestrebungen, halt Studiengebühren einzuführen. Und das hat natürlich dann auch wieder einen Großteil von, oder hätte einen Großteil von Studenten ausgeschlossen, weil wer nicht im Semester halt, keine Ahnung, wie viel Geld aufbringen kann, der kann natürlich nicht studieren und halt nebenbei noch BAföG bekommt und irgendwann das BAföG zurückzahlen muss, maximal 10.000 Euro. Und so hat man halt damals probiert, ich glaube, es war auch die Agenda 2010, dass eben ja diese Studiengebühren eingeführt werden. Und das gehört auch nicht dahin, halt so ein amerikanisches oder englisches Modell.
Ja, ich wollte gerade sagen, wir haben ja noch Glück hier, ne? Also ja. Das ist ja eine ganze Generation, der so viele Chancen genommen werden, weil sie wissen, nur damit sie ein bestimmtes, also quasi ihren Abschluss an einer bestimmten Universität haben, um sich damit den Weg in bestimmte Netzwerke und Positionen quasi zu schaffen, sind die halt über Jahrzehnte verschuldet. Und das, also da haben wir ja noch Glück, aber das ist wirklich erschreckend. Also es ist nämlich nicht so, dass bei uns es alle gleich gut haben und der Zugang zu Bildung so frei und einfach ist.
Ja. Na gut, vor einigen Jahren hatten wir ja Studiengebühren. Ja. Also ich habe Studiengebühren gezahlt.
Ich nicht.
Aber ich habe einen Semesterbeitrag bezahlt.
Was Maybrit da meint, sind die Verhältnisse in Amerika, wo so ein junger Student sich extrem verschuldet für Jahrzehnte mit Zehntausenden von Euros oder Dollars, die er dann vielleicht in 30 Jahren irgendwann zurückzahlen kann.
Und wenn er einen guten Job hat.
Wenn er einen guten Job hat, ja.
Aber da triffst du deine Eliten dann wieder, ne? Also da werden, also das sind ja quasi die Biografien haben ja ganz oft ganz ähnliche Stationen. Das ist ja auch immer ganz spannend.
Ja, stimmt, ja. Da gab es ja damals noch dieses ganze Mysterium, diese Elite-Unis zu schaffen. Es gibt natürlich auch einige Deutschen, aber es hing damals auch damit zusammen. Wir sind jetzt Elite-Uni und
Exzellenzinitiative.
Oh Gottes Willen.
Ja. Aber ich wollte vielleicht noch mal ganz kurz was zum Thema Universitäten sagen. Also es führt jetzt auch ein bisschen weiter vielleicht, aber es gibt ja auch die These, dass es einfach das System sich auch fast schon überlebt hat. Weil eigentlich geht es nur noch darum, dass man signalisiert durch einen Hochschulabschluss, dass man halt bestimmte Fähigkeiten hat, aber es geht eigentlich gar nicht mehr, also es geht nur noch um das Signalisieren später bei der Bewerbung, aber es geht überhaupt nicht mehr, überhaupt irgendwas zu vermitteln und eigentlich ist dann völlig egal, wie man überhaupt, was man da gelernt hat im Studium, wenn man dann, weil man braucht es eh nicht im Job und so weiter und letztlich, ja, es ist eigentlich pervers, weil es bereitet weder auf den Job vor, weil eigentlich ist es ja auch nicht dafür gedacht, aber es gibt einem halt auch keine wirkliche Wissen, kein wirkliches praktisches Wissen über, ne, was wir vorhin gemeint haben, Ethik und Psychologie und so weiter. Und es gibt halt viele, die auch sagen, also mittlerweile werden einfach nur noch so viele Leute durchgeschleust, es wird halt Geld damit gemacht. Aber die Frage ist halt auch, brauchen wir solche Institutionen eigentlich noch? Ne? Weil früher konntest du halt nur vor Ort lernen und da hat halt irgendein Professor was vorgelesen, weil anders ging es halt nicht. Und mittlerweile durch YouTube und Internet und überhaupt kann man sich ja eigentlich alles reinziehen, wenn man interessiert ist. Und ist halt die Frage, wie sehr sich das System eigentlich auch langsam überlebt.
Ja, ich glaube, das Problem ist, dass bei vielen Firmen Hochschulabschluss ist einfach eine Voraussetzung für einen Job.
Im Moment auf jeden Fall noch. Ja.
Und deswegen muss man durch die Gehirnwäsche.
Wobei das natürlich nicht auf alle Fächer gleich stark zutrifft, zum Beispiel Mathematik oder Physik. Da ist das, glaube ich, noch nicht so extrem wie in den Geisteswissenschaften.
Ja. So wie ich weiß, sind die Studiengebühren auch dann nicht durchgesetzt worden. Es gab einige Unis, wo es da war, aber das hat sich zum Glück dann zerschlagen mit der Zeit. Aber trotzdem, das liberale Gedankengut oder das übertriebene liberale Gedankengut findet trotzdem immer mehr Einfluss oder Einzug in die Universitäten. Okay, gut, hätten wir was zur Bildung. Jetzt würde ich gerne noch, oder... Überleiten ist natürlich auch die Frage, wir haben jetzt viel von den Eliten gesprochen, was ist denn dieser Tiefenstaat überhaupt oder wie könnte man den definieren? Ich glaube, dieser Tiefenstaat an sich, dieser Begriff ist besonders aufgekommen durch Trump, durch seine Aktion oder halt Aktionen, die er halt nicht durchführen konnte, wurde es halt immer größer, gerade eben, ja, weil er gewählt wurde und scheinbar wollten das halt einige nicht haben, dass er an die Macht kommt. Und genau, ja. Hat jemand von euch was zu diesem Tiefenstaat zu sagen, wie man das denn sagen könnte?
Ich fand das ganz gut, den Begriff mal zu, also er zitiert in dem Buch, ich habe jetzt vergessen, wen er zitiert, aber da fällt der Begriff der permanenten Regierung. Und das trifft es, das ist es eigentlich. Wenn man den Tiefenstaat in zwei so andere Wörter übersetzen würde, ist es die permanente Regierung, die im Hintergrund steht, egal wer vorne als Kandidat, als Staatsoberhaupt hochgezogen wird. Sei es ein Macron, ein Obama, beim Trump haben sie sich anfangs ein bisschen vertan, aber auch da, was du ja gerade schon gesagt hast, kommt es ja auch durch, dass da jemand an einem ziemlich langen Hebel sitzt und unliebsame Entscheidungen dann doch in die richtigen Wege lenkt. Ne? Also dass quasi hinter unseren gewählten Staatsoberhäuptern eben Interessen stecken, die ganz lange wirken und die uns länger als einzelne Legislaturperioden begleiten und beeinflussen.
Ja, und das ist ja auch logisch. Also wenn unsere Präsidenten und Kanzler nur für 4 oder 5 Jahre gewählt werden, was kann man da machen?
Genau. Ja?
Sie werden einfach für die für die Fassade gewählt, ja, als mehr oder weniger legitime Regierung. Und ich habe übrigens auch diese Zitat parat, die du erwähnt hast. Also da ging es um einen Air Force General, NSA und ehemaligen CIA-Chef Michael Hayden. Und kurz nach der Amtsentführung von Trump, da hat ihn jemand gefragt zum tiefen Staat, also ob er diesen Begriff erklären kann, und darauf hat er geantwortet, dass er möge diesen Begriff nicht besonders und spreche stattdessen lieber von einer permanenten Regierung, deren Mitglieder, zu denen er selbst auch gehöre, seien nüchterne Profis. Sie wählen, sie haben Ansichten, aber als Profis wissen sie, was zu tun ist. Das heißt, Präsidenten kämen und gingen, die permanente Regierung aber bleibe, was auch gut sei.
So viel zur Demokratie.
Ja. Die Männer im Hintergrund.
Hey, immerhin können wir uns das Gesicht aussuchen, das vorne steht.
Ja, man kann nur die kleine Puppe austauschen. Jetzt bin ich dran. Genau, und halt dieser Tiefenstaat oder auch Schattenregierung kam natürlich besonders zur Geltung, gerade was den 11. September anging, dass da halt ein Hintergrund zum ersten Mal auch diese Begriffe fielen, zumindest jetzt in diesem Buch erwähnt, und halt auch die halt auch gerne Leute beseitigen, wie es halt zum Beispiel Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg, dann natürlich ganz bekannt halt Dag Hammarskjöld, oder halt natürlich auch Präsident John F. Kennedy, die halt dann...
Und sein Bruder
und später. Sein Bruder, ja, Martin Luther King und so weiter, und Olaf Palme, die halt die Leute beseitigen, die halt sich, die nicht nach den Spielregeln
spielen. Aber ich glaube, dass diese Tiefenstadt hat sich erst mit den Entstehen von CIA sich kristallisiert. Mhm. Also, und da gab es auch ein interessantes Beispiel, das er erwähnt, dass zum Beispiel Allen Dulles, ich glaube, das war der erste CIA-Chef, und er war ja so ein Anwalt von Wall Street, ja, und dass CIA im Grunde genommen von Wall Street Bankern und Anwälten gegründet war, weil nämlich nach dem Zweiten Weltkrieg da war es notwendig, einen neuen Geheimdienst zu erschaffen wegen Japan, Deutschland, und also damit quasi die USA seine Macht nicht verlieren, beziehungsweise unter Kontrolle halten können.
Ja, auch gerade Italien brachte er auch als Beispiel, ne? Also damals einfach auch eine der führenden Industrienationen, und dass man da einfach auch dafür sorgen muss, dass irgendwelche sozialistischen oder kommunistischen Bewegungen, die stark waren als Antwort auf den Faschismus, dass man das halt möglichst schnell wieder in die richtigen Bahnen lenkt und dadurch dann über den CIA halt Gelder hat fließen lassen.
Ja, Sowjetunion nach dem Zweiten Weltkrieg, das war halt der Sieger, ja, und da gab es viele kommunistische Stimmen auch, also nicht nur in Italien, sondern auch in Frankreich, glaube ich, und sie haben alles versucht, damit die Stimmen der Bevölkerung nicht in diese Richtung geht.
Und da hat man dann auch wieder die großen amerikanischen Stiftungen, das so Rockefeller oder Ford-Stiftungen, also die dann quasi sowas wie eine europäische Bewegung, also wird dann halt quasi maßgeblich aus den USA mitgegründet und finanziert. Und Themen wie die Montanunion, also quasi die Keimzelle unseres Europas, ist dann streng genommen ein amerikanisches Konstrukt.
Ja.
Also da sieht man auch wieder, wessen Interessen da vertreten werden.
Ich habe auch einen kurzen Auszug mit von Allende. Das war der damalige Präsident von Chile. Und hat er eine Rede gehalten vor der UNO am 4. Dezember 1972 und hat halt auch einen Eindruck von diesem Tiefenstaat gegeben. Das lese ich kurz vor. Uns stehen Kräfte gegenüber, die im Schatten wirken. Ohne eine Flagge, aber mit mächtigen Waffen, an vielen einflussreichen Positionen. Die großen kapitalistischen Firmen wollen mit ihrer Aggression die Emanzipation des Volkes blockieren. Es handelt sich um einen direkten Angriff auf die wirtschaftlichen Interessen der Arbeiter Chiles. Internationale Konzerne nehmen Einfluss auf grundsätzliche politische, wirtschaftliche und militärische Entscheidungen. Diese Firmen sind globale Organisationen, die von keinem Staat abhängen und von keinem Parlament kontrolliert werden oder diesem Rechenschaft schulden. Mit einem Wort: Die gesamte politische Struktur der Welt wird untergraben. Von dieser Gefahr sind nicht nur die unterentwickelten Länder bedroht, sondern auch die Industriestaaten. Genau, und der Allende wurde halt dann noch später abgesetzt im Land und wurde dann Pinochet.
Von Pinochet ersetzt, von einem der schlimmsten Diktatoren des 20. Jahrhunderts.
Und das war ein Jahr später nach dieser Rede. Mhm. Ja, und interessant ist auch, dass also Eisenhower und Kennedy, sie haben noch vor Allende uns davor gewarnt, also früher hieß es nicht Tiefenstaat, sondern militärisch-industrieller Komplex. Mhm. Ja, heute ist es Tiefenstaat. Und ja, das ist schon interessant, immer wieder solche Aussagen zu hören.
Mhm. Ja, das hat wirklich im Hintergrund etwas existiert, wie wir es ja auch gesagt haben, wo jetzt nicht direkt die Namen fallen natürlich, aber wo man halt vermuten kann, weil das halt ist wie halt Rockefeller Stiftung oder George Soros sind, glaube ich, die bekanntesten Namen mit sind, die hinter vielen Sachen stecken. Ob dann hinter denen noch andere stecken, keine Ahnung, möglich ist es. Aber.
Also der Begriff selber ist älter und durch Trump halt ist er jetzt irgendwie ins öffentliche Gedächtnis gespielt worden, auch im Mainstream, weil er eben von dem Swamp geredet hat, von dem, was heißt das auf Deutsch?
Sumpf.
Sumpf, genau, den Sumpf in Washington, den er trockenlegen will. Mhm. Und damit hat er sich eigentlich auf den Deep State bezogen. Und seitdem ist das eigentlich schon fast gang und gäbe, dieser Begriff. Und der Autor erwähnt halt, dass dieser Tiefenstaat, der hat verschiedene Namen gehabt, wir haben ja auch schon andere erwähnt, wie militärischer Komplex und etc. pp. Und die Idee ist einfach, dass es immer noch dieselben alten Eliten mehr oder weniger sind, die eben früher in Feudalstaaten oder königlichen Staaten offen das Volk sozusagen regiert haben, aber jetzt durch diese Demokratisierung, Anführungszeichen, eben in den Untergrund sozusagen sich verschanzt haben, um eben der Bevölkerung sozusagen zu suggerieren, ja, ihr seid ja jetzt extrem frei und ihr habt ja jetzt eine eigene Regierung, aber im Hintergrund ist eben immer noch diese eine wirkliche Regierung, die vieles lenkt.
Aber was auch ganz spannend ist, der Begriff taucht öfter jetzt auf, aber er hat immer noch so was Anrüchiges. Ne? Ja. Also Leitmedien setzen ihn gerne in Anführungsstriche. So, also wenn davon gesprochen wird, und es ist auch wieder so inflationär, das ist genauso wie mit dem Hate Speech, also der Hassrede und den Fake News, also wie viel Energie da reingesteckt wird, bestimmte Etiketten zu verteilen, dass es emotional so aufgeladen ist, dass die Leute gar nicht mehr hinter dem Begriff gucken und sich gar nicht mehr die Mühe machen zu schauen, was dahinter steht, sondern sie hören, Tiefenstaat, das ist wieder so Verschwörungstheorie. Und das ist so jemand, das ist ein Putin-Versteher und Fake News und dann geht der Vorhang halt schon wieder zu. Ne? Also das ist auch wieder so negativ besetzt, dabei beschreibt es das ja eigentlich so gut.
In diesem Zusammenhang hätten wir eigentlich auch die Rede von Putin erwähnen können, von 2006, glaube ich, in der Münchner Sicherheitskonferenz, wo er eigentlich dieselben Worte angeschlagen hat wie davor Kennedy und eben Allende,
Eisenhower.
Genau.
Ja, wir werden alle, also jeder, der überhaupt über tiefen Staat seriös redet, der wird sofort als Verschwörungstheoretiker abgestempelt.
Ja.
Und interessant ist auch, wie dieser Begriff Verschwörungstheoretiker oder Verschwörungstheorie überhaupt zustande kam. Also ich habe irgendwo gelesen, dass dieser Begriff beziehungsweise nicht kam zustande, sondern wurde negativ besetzt erst nach der Ermordung von Kennedy. Ja? Da gab es auch viele Theorien und wer dahinter stecken könnte. Und CIA hat erfolgreich Medien und viele andere und Politiker eingesetzt, um diesen Begriff überhaupt negativ zu besetzen. Ja? Mhm.
Ja, die machen halt dann perfekt ihre Aufgabe, meiner Meinung nach, um halt dann Sachen unter den Deckel zu halten und geben uns halt dann Sachen zum Abdenken, wie die Flüchtlingskrise als Hauptthema oder damals halt der 11. September, ohne dass man halt dann dahinter schaut oder weiter dahinter schauen kann. Oder Sachen werden halt dann nicht richtig untersucht, wie zum Beispiel jetzt NSU-Skandal hier in Deutschland. Die Sachen werden aufgebauscht, da sterben etliche Zeugen, die verschwinden, man erfährt nie die Wahrheit. Genauso wie beim 11. September mit dieser Untersuchungskommission, die halt nicht weiter hinterfragen, ja, wer ist denn jetzt diese Schattenregierung, aber diese Fragen dann gar nicht aufgeworfen.
Das finde ich eine ganz gute Erklärung von ihm, ne? Dass er so sagt, man, also ein Indiz, dass also dass quasi der Deep State hinter etwas steht, ist, wie ist die Aufklärungsrate angesichts des Aufwandes, der anscheinend oder offensichtlich betrieben wird? Wie ist das Ergebnis dann im Endeffekt, wenn etwas passiert?
Ja, und ich finde auch spannend, wie Sie unsere Sprache ausnutzen. Ja? Sie geben bestimmten Begriffen komplett andere Bedeutung oder verzerren die Bedeutung. Und zum Beispiel auch diese liberale postmoderne Sache und dieses Gender-Blödsinn, also wie wir bestimmte Menschen einfach anders ansprechen sollen. Mhm. Also viele Menschen sehen das als harmlos, ja? Mhm. Aber sie verstehen nicht, dass unsere Sprache formt ja auch unsere Gedanken. Ja. Ja? Und wenn Sie unsere Sprache oder die Bedeutung bestimmter Wörter ändern, dann ändern Sie auch damit unsere Gedanken oder unsere Denkweise.
Ja.
Und das beschreibt auch ziemlich gut Lobachevsky in seinem Buch Ponerologie.
Ja. Und das Problem ist auch, dass es halt in so langsamen Schritten immer vollzogen wird. Also wenn man nicht genau aufpasst, merkt man das gar nicht, wie das halt so Schritt für Schritt passiert. Und die meisten Menschen denken sich dann immer mit jedem Schritt so, ach, so schlimm ist es doch nicht und betrifft mich ja jetzt auch nicht so und so, ne? Und aber in der Summe dann zusammengenommen ist man von einfach einer natürlichen, gesunden Menschenverstand, Sprache und Denken hin zu einem völlig pathologischen Sprechen und Denken gekommen. Also ich glaube, deswegen ist auch wichtig, dass man gerade diese vermeintlich unbedeutenden Sachen, wie jetzt mit diesen Gender-Geschichten, ne, könnte man ja auch sagen, ach, egal, dann schreibt man halt noch ein Sternchen irgendwo dran, stört ja keinen. Ne? Aber es sind halt eben genau diese kleinen Sachen, die dann immer weiterführen. So.
Ja, das ist ja nur ein erster Schritt. Wenn du, also aktuell, wenn du gegen Gender-Geschichte bist, dann bist du im schlimmsten Fall Hassredner. Ja? Als Hassredner abgestempelt. Ja,
ja, wenn du Hassredner bist, bist du ein Rassist.
Genau, du bist Rassist, du bist rechts.
Nazi. Du bist auch gleich ein Nazi.
Ja. Genau, genau. Alle Abweichler sind jetzt Nazis. Ja?
Und Faschisten auch noch.
Ja. Und was kommt morgen? Werden die Menschen eingesperrt? Ja. Ins Gefängnis, in irgendwelche Lager oder in psychiatrische Kliniken?
Ja, das ist es nämlich.
Ja. Da gibt es doch so ein berühmtes Zitat, ich weiß nicht, ob das von Hafner stammt.
Nee, nicht
oder
von
so.
Hafner.
Weißt du, was ich meine?
Ich weiß nicht, was du meinst.
Zuerst kamen sie gegen die Kommunisten, dann kamen sie gegen die irgendwas und dann am Schluss kamen sie für mich. Mhm. Und jedes Mal habe ich gesagt, und jedes Mal habe ich gesagt, ja, ist ja gar nicht so schlimm. Mhm.
Genau. Und das ist eigentlich ein gutes Zitat nochmal auszugraben, weil das könnte man jetzt ja auch sagen, ne? So, jetzt kommen sie gerade sozusagen, schnappen sie sich die Konservativen, ne? Die halt vielleicht ganz normale konservative Meinung haben, die noch vor ein paar Jahren völlig normal waren. Ne? Und gut, da kann man sagen, auch ich bin ja nicht so konservativ, es interessiert mich nicht, ist ja nicht so schlimm alles. Ne? Und dann geht es aber immer einen Schritt weiter und irgendwann haben sie halt einfach alle, die nicht 100% den Wahnsinn mitmachen.
Ja.
Die Menschen glauben, die sind ideologiefrei, aber merken gar nicht, wie ihre Denkweise sich verändert. Dadurch, dass sie plötzlich, dass ihre Meinungen plötzlich polarisiert werden, ja, und radikalisiert und dann ist es zu spät.
Mhm. Ja, das Zitat ist von Martin Niemöller. Ich lese es mal vor. Es wurde von Kommentator gepostet. Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Kommunist. Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Sozialdemokrat. Als sie die Gewerkschafter holten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Gewerkschafter. Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.
Ja, das passt zusammen.
Gut, vielleicht leiten wir das Thema noch über, wie könnte es denn so aussehen? Ist jetzt etwas, was Paul Schreier überhaupt nicht angesprochen hat. Er hat immer etwas negativ über Russland gesprochen oder so ein bisschen angedeutet, aber jetzt nicht so positiv. Wie sieht es denn in Russland aus? Was zeichnet denn in diesem Sinne jetzt Putin aus? Dass seine Regierung so funktioniert.
Das fand ich zum Beispiel ein bisschen überraschend im Buch, dass da in diese Richtung überhaupt nichts erwähnt wurde. Was in Russland geschieht, beziehungsweise zwei, drei Referenzen waren da, die eher ein bisschen vielleicht negativ geprägt waren, aber was sich in Russland abspielt und vor allem, was sich im Westen in Bezug auf das, was Russland mit seiner Regierung macht, vonstatten geht, da, darüber hat er leider nicht besonders viel, also gar nichts.
Was mir da halt zu Russland einfällt oder zu Putin, er hat halt von Anfang halt, als er Präsident wurde, sehr stark durchgegriffen, hat die Oligarchen alle zusammengerufen und hat wirklich richtig gute Ansagen gemacht. Und natürlich jetzt den einen Oligarchen, wie heißt er denn?
Ach, da gibt es viele. Khodorkovsky.
Ja, den hat er halt auch erstmal ins Gefängnis geschickt. Und wo es heutzutage immer noch
Das war eine seiner ersten Amtshandlungen. Er hat eben alle Oligarchen, also alle Leute, die viel Geld und Macht in dem Land besessen haben, zusammengerufen und hat eben gesagt, jetzt haben neue Zeiten begonnen. Es gibt Regeln, wir haben eine Verfassung, die gilt für jede Person, egal wie reich sie ist. Und ab jetzt hält sich einfach jeder dran. Also er hat sozusagen nicht versucht, die Vergangenheit jetzt zu sagen, ja, der Milliardär, der hat richtig Scheiße gebaut, sondern er hat gesagt, jetzt ziehen wir einen Schlussstrich, wir fangen alle von Null an und ab jetzt versucht sich einfach jeder an die Regeln zu halten und dann dementsprechend Schritt für Schritt hat er dann eben versucht, das durchzusetzen, was natürlich äußerst schwer war nach dem Zusammenfall der Sowjetunion und nach den sehr schlimmen 1989er Jahren und ziemlich schwer war.
Also man braucht einfach einen Menschen mit Gewissen und Kompetenz und viel Macht. Ja?
Ja. Ja. Wobei ich glaube, was auch wichtig ist zu sagen, dass es gibt eigentlich keine Patentrezepte, also es gibt kein Kochbuch für sowas, ne? Weil jedes Land und jede Umstände sind
unterschiedlich. Halt
Und ich glaube, was Putin halt und seine Regierung auszeichnet, ist, dass sie halt einfach extrem hart arbeiten an den Details, ne? Und halt wirklich in kleinen Schritten durch harte Arbeit da versucht haben, das Ruder umzureißen. Eben nicht gesagt haben, wir machen jetzt hier eine Riesenrevolution und wir stürmen jetzt den Palast und wir stellen
genau das Gegenteil eigentlich
an die Wand oder sonst wen, sondern er hat ja mit den Oligarchen zum Beispiel hat er ja einen Deal gemacht. Er hat ja nicht gesagt, ich enteigne euch oder so oder ich mache eine Revolution und was weiß ich, sondern er hat halt gesagt, okay, ihr dürft euren riesigen Reichtum behalten, alles cool, kein Problem, aber es gibt bestimmte Regeln und Genau, Steuern und so weiter. Und und so hat er das halt geschafft, halt zu sagen, ne, da das in den Griff zu kriegen, Schritt für Schritt. Aber jetzt, sag ich mal, irgendein pathologischer Revoluzer hätte halt gesagt, komm, wir stürmen jetzt irgendwie, keine Ahnung, welchen Konzern auch immer und erschießen Khodorkovsky und 10 Oligarchen noch mit, machen da einen riesen Tamtam und dann hätte man wieder halt irgendwie den nächsten Stalin wahrscheinlich bald dran gehabt. Und das finde ich halt, was ich bei Putin beeindruckend finde, ist eben dieser Ansatz, pragmatisch zu sein, hart zu arbeiten und an den Details zu arbeiten. Er hat ja auch zum Beispiel keine Ideologie, das finde ich halt auch interessant. Also er hat jetzt, sagt jetzt nicht irgendwie, Kapitalismus ist schlecht. Ja. Wir müssen jetzt alle Firmen irgendwie an die Hand nehmen, sondern er ist ja für Kapitalismus und gleichzeitig weiß er aber auch, es gibt Korruption und da muss der Staat halt auch eingreifen. Und also es ist alles sehr unideologisch. Das finde ich auch interessant.
Er bedient sich einfach der Geschichte der Vergangenheit und er versucht, diese Geschichte zu verstehen und daraus zu lernen. Wo im Gegensatz Christian Lindner oder Frau Merkel sagen, ja, wir müssen unsere Geschichte vergessen und dann nach vorne blicken. Ja?
Genau.
Ja, ich denke mal, okay. Ja, es passt auf jeden Fall sehr gut zusammen. Ja, Putin fährt eine sehr gute Linie, ist ein sehr guter Stratege und er hat natürlich auch ein sehr vertrauensvolles Netzwerk. Ich denke mal, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor bei ihm. Er hat Leute, denen er auch wirklich vertrauen kann, die an einer oder an einem Strick ziehen. Und das ist natürlich dann ein riesiger Vorteil.
Und vor allem auch auf die lange Zeit denken.
Ja.
Und nicht nur kurzfristig.
Ja, vollkommen richtig. Okay, gut. Ich würde sagen, gibt es denn noch Kritik an dem Buch von Paul Schreier? Oder kann man 100% sagen, lest das alle Leute oder das war nicht so gut?
Ich finde, es ist auf jeden Fall eine klare Leseempfehlung. Es ist jetzt vielleicht nicht alles hundertprozentig neu, was so Mechanismen in der Politik betrifft, wenn man sich da ein bisschen interessiert. Aber mindestens, was wir auch schon gesagt haben, mindestens seine historischen Bezüge sind auf jeden Fall wahnsinnig interessant. Mhm. Und ich finde auch bei allen Kritikpunkten, die wir ja auch schon geäußert haben, ist es auf jeden Fall eine Bereicherung und eine sehr angenehme Stimme in dem, was da draußen von anderen Journalisten fabriziert wird, finde ich.
Definitiv.
Ja, und ich würde auf jeden Fall sein anderes Buch empfehlen, Wer regiert das Geld, wo er auf das Thema von Geldschöpfung eingeht und erklärt das, wie das jetzt alles funktioniert, wie das früher funktioniert hat, geschichtlich. Und ja, ich glaube, als Ergänzung ist es ziemlich gut, um unser System zu verstehen.
Mhm. Ich nehme nur eine kleine Kritik, die ich habe. Ich möchte ja jetzt nicht pingelig sein. Ich hätte mir manchmal ein bisschen gewünscht, dass er den Leser ein bisschen mehr durch die Kapitel führt und dann am Ende nochmal so eine Zusammenfassung schreibt. Aber das ist nur was Kleines. Ich sage trotzdem, sehr gutes Buch. Ich empfehle es auch von meiner Seite. Und ja, wer Lust hat, lest einfach durch. Und das Buch heißt nochmal zum Abschluss Die Angst der Eliten. Wer fürchtet die Demokratie? Und wie immer, niemand ist perfekt. Von daher jetzt keine vernichtende Kritik an Paul Schreier, auf keinen Fall. Gut, ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall an die Show, an alle, an die Chatter vor allen Dingen. Genau, und wir hören uns dann in 2 Wochen wieder. Daher sage ich Tschüss.
Ciao.
Ciao.
Tschüss.